Zwei Väter, zwei Mikrofone. Willkommen bei Mitten im Lärm, dem Podcast zwischen Spielplatz, Bühne und wie wir festgestellt haben, auch jeder Menge Bullshit. Mein Name ist Lukas Baum.
Und ich bin Manuel Tellmann.
Immer noch? Und übrigens, ich falle dir gleich ins Wort, weil, liebe Podcast-Zuhörer, im Normalfall ist es ja so, dass Manu und ich uns gegenüber sitzen, das ist auch heute so, aber Manuel ist in den ersten Folgen dann immer sozusagen von einer geraden Sitzhaltung, sagen wir mal bei 0 Grad, immer so langsam auf die schiefe Bahn geraten, ist quasi körperlich, und lag dann irgendwann immer so flach auf der Couch. Und jetzt, und deswegen glaube ich, dass es eine sehr gute Podcast-Folge ist, Manu, liegst du schon bei, wie viel Grad sind das dann?
Bestimmt 75.
Bestimmt, ja. Also Manu liegt schon quer, das heißt, er ist entspannt, er fühlt sich gut.
Absolut.
Ist das wirklich so?
Absolut. Alle Voraussetzungen sind getroffen meinerseits, dass das eine grandiose Folge wird.
Perfekt. Aber jetzt habe ich quasi deine Begrüßung gecrashed.
Ja, macht nichts. Ich wollte nur, wie jedes Mal sagen, dass ich mich freue, Lukas, zu unserer, jetzt muss ich aufpassen.
Jetzt wird es nämlich interessant, ja.
Vierten oder fünften Folge, je nachdem, wie man es sieht, weil, Lukas, was ist
ja,
letzte Woche passiert?
Also, unsere Millionen-Fans haben uns natürlich auch alle angesprochen, letzte Woche, warum denn keine neue Podcast-Folge kommt. Und die Wahrheit ist, es gibt und es gab eine neue Podcast-Folge und in dieser fantastischen Folge haben wir, wie ja auch mehrmals angekündigt, grandios diskutiert über das Thema Covermusik, eigene Musik und so weiter. So, leider war es aber so, dass in dieser Aufnahme, das haben wir halt erst hinterher bemerkt, immer so ein kleines, Manu, was war das?
Knarzen,
so ein, immer so ein war.
Störgeräusche.
Den genauen Grund, weswegen das so war, konnte man nicht ermitteln. Ich nehme es aber natürlich persönlich und auch auf meine Kappe, weil, in den ersten Folgen verantwortlich war für den Ton und ihr könnt euch vorstellen, niemand war bestürzter und trauriger als ich, aber wir haben uns dann dazu entschlossen, die Folge nicht zu veröffentlichen. Eigentlich
schweren Herzens.
Wäre aber schon gegangen, also es, oder was meinst du?
Ja, also ich muss auch sagen, schweren Herzens. Das würde mich auch mal interessieren, auf was ihr achtet, wenn ihr jetzt einen guten Podcast hört. Ich muss halt sagen, ich bin da absolut. Ja, also ich störe mich an so Geräuschen, die dann im Hintergrund,
ja, ja.
Ich störe mich auch an schlechten Ton, ich finde zum Beispiel, und das geht ja jetzt nicht auf meine Kappe, deswegen ist es kein Eigenlob, sondern ich finde, dass der Ton, den wir machen, echt gut ist und dass das schon mal so ein erstes Qualitätsmerkmal ist, deswegen auch Applaus an dich, Lukas.
Danke.
Aber das hat mich echt gestört letztes Mal und ich konnte mich noch weniger als sonst so beim ersten Mal hören. Ich habe gedacht, boah, nee, ey, wenn das jetzt ein Podcast wäre, den ich selber hören würde, und dann höre ich jede 10 Sekunden so diese boah, nee. Aber du hast es schon gesagt, ja, wir haben ein paar Themen angesprochen. Ich fand vom Inhalt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, fand ich den echt geil.
Natürlich, ja, das war natürlich die allerbeste Folge.
Nein, aber der war, ich fand, man wird ja so ein bisschen lockerer, man wird vielleicht auch ein bisschen authentischer.
Und
so
es
von
war
Mal
natürlich,
zu Mal.
Also wir hatten ja auch zum allerersten Mal von der Sache wirklich Ahnung, weil wir über das gesprochen haben, was wir beide schon sehr lange machen. Das hat man, glaube ich, ein bisschen gemerkt. Aber jetzt,
und wir sind zu einem zu so einer Art Zusammenkunft gekommen.
Wir haben nichts Geringeres getan als die Künstler mit eigener Musik und die ganzen Cover-Dudes, wir haben die zusammengeführt.
Ja.
Wir haben die in eine Welt zusammengebracht.
Auch eine Abstimmung, die vielleicht wir machen müssten, bevor uns jetzt jeder irgendwie für verrückt erklärt und denkt, wir labern hier den größten Bullshit. Sagt uns gerne mal, entweder privat über Instagram oder auch als Kommentar auf Spotify, ob wir die, ich nenne es mal die kaputte Folge, trotzdem hochladen sollen. Wie gesagt, inhaltlich fand ich die nämlich gar nicht verkehrt. Klar, es gibt immer irgendwas, wo du im Endeffekt oder im Nachgang dann denkst, wow, okay, bisschen cringe oder bisschen komisch formuliert von mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also geht es mir auf jeden Fall.
Mach das sehr gerne. Ich war gerade nur 3 Sekunden abgelenkt, weil ich tatsächlich hier parallel auf dem PC, auf unserem Aufnahme-PC sozusagen, ging gerade ein Fenster auf, weil ich da WhatsApp auf dem PC habe und mein Kumpel geschrieben hat, Bruder, wann gibt's mal eigentlich wieder Podcast?
Ja,
also
ja,
sehr
perfekt.
Schön. Timo Kühner, Shoutout. Es gibt jetzt neuen Podcast.
Ja, heute ist Mittwoch, im besten Fall morgen.
Schön, dass du dich schon darauf freust. Ja, sorry, was war deine, jetzt hab ich deine Frage komplett ignoriert. Was war die Frage?
Ist gut, du kannst nur eine Sache auf einmal.
Definitiv.
Die Frage war, ob es jedes Mal natürlich auch, nachdem du das erste Mal, vor allem du hörst ihn ja zur ersten Qualitätskontrolle in den Podcast, ich habe ja schon gesagt, Lukas ist der Walter und Schalter über die ganze Technik und Aufnahme. Ob es dann halt auch so, der Walter, genau. Ob es dann irgendwelche Stellen gibt, wo du halt denkst, oh, okay, shit, das hätte ich vielleicht anders sagen können. Oder, oh Gott, wie komisch höre ich mich da an? Warum betone ich dein Wort so komisch? Also einfach diese Fremdscham oder so Cringe-Momente, wo du denkst, oh Mann, naja, scheiß drauf,
ja, natürlich,
passt schon.
Natürlich gibt es sie, also für mich als Walter und Rainer und Uwe.
Als Rainer Walter.
Der Tonproduktion gibt es diese Momente tatsächlich, aber ich habe das vielleicht auch über die Musik schon seit vielen Jahren gelernt, das dann also irgendwie auszublenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch, wenn wir mit der Band Musik machen, ja, und ich gehe dann nach dem zweiten, dritten Lied, weil ich vielleicht mal Pause habe, vor die Bühne, um dann zu schauen, wie es denn klingt, dann schaue ich wirklich ganz rational nur, wie es klingt. Ja, also ja. Es geht mir da nicht drum irgendwie, wie klingt die Sängerin gerade, ist die laut genug, weil das bin ja dann im nächsten Lied vielleicht wieder ich, sondern ich achte wirklich nur auf den Gesamtsound und die Podcasts. Warum lasst du dich gerade durch? Weil Podcast nein, ist genauso.
Nein, ich habe ihn ja kaputt. Ich habe nur schon wieder voll was dazu zu sagen.
Ach so, eine Anekdote. Oder eine, genau. Naja. Damals war ich mit einem Kumpel in Berlin.
Nein, mehr oder weniger, ja. Tatsächlich ist die Story genauso.
Aber jener Zeit. Nee, Spaß.
Ja. Nee, wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen ein bisschen effizienter durch das Programm sozusagen durch. Aber ich finde schön, dass du die Musik dabei ansprichst, weil ich hatte auch immer den Eindruck, wenn du halt zu perfektionistisch, also jetzt bei uns im Rap war es halt immer so, du machst ja einen Take, dann hörst du dir den an, dann machst du vielleicht noch einen Take, um dann halt zu entscheiden, okay, gibt's noch was. Und ich habe über die Jahre ja doch auch mit manchen Künstlern zusammengearbeitet und da ist mir schon aufgefallen, es gibt halt so Output-Wunder, die dann halt sagen, komm, ich baller jetzt einen Track raus, auch wenn der vielleicht erst bei 80% ist, aber diese 20%, den jetzt noch rund und perfekt zu machen, würde mich halt unheimlich viel Zeit und Energie kosten und die will ich nicht aufbringen oder das ist mir dann auch nicht wert, sondern der Output, der steht und der ist gut genug. So. Und dann gab es andere, die haben ihre Spuren, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7, 20 Mal aufgenommen, nur um dann als das Raw sozusagen zum Probehören rauskam, zu sagen, boah, nee, muss ich nochmal aufnehmen. Und das war dann tatsächlich auch so, dass ich echt auch bei ein paar sagen muss, dass ich es total schade finde, dass die sich selbst im Weg standen, weil klar, also in einer gewissen Weise habe ich so Perfektionismus auch immer total geschätzt und irgendwo immer gedacht, boah, ja, okay, die wissen genau, was die wollen. Aber im Endeffekt finde ich, und deswegen wollte ich es nur sagen, weil es wieder eine Meinung ist, dass man sich, wenn man den Perfektionismus übertreibt, so oft selbst im Weg steht. Weil das waren teilweise Künstler, wenn die einfach rausgehauen hätten, phänomenale Musik gemacht hätten und gerade in der heutigen Zeit ist ja halt auch Output eines der KPIs oder halt der Merkmale, wie du halt irgendwie zum Erfolg kommst durch den Algorithmus. Und wenn das dann halt dir im Weg steht, finde ich es immer sehr, sehr schwierig und schade, weil das finde ich eine Kunst. Ja, sorry, ich sehe schon, du willst rein. Den richtigen Mittelweg zwischen Perfektionismus und nee, okay, ich kann es auch mal gut sein lassen, es ist jetzt gut genug.
Voll,
zu finden.
Voll. Und was jetzt natürlich schade ist, dass wir uns nicht auf die letzte Folge beziehen können, wo wir ja über Live-Performance und Studioaufnahmen, also den Unterschied, gesprochen haben, weil das ist tatsächlich was, glaube ich auch, was auch die Artists, die eigene Musik machen und tagelang im Studio stehen, vielleicht ein bisschen von denen, die halt eher Live-Musik machen und nahezu jede Woche vor wirklich Live-Publikum stehen, lernen können. Genau das, was du sagst. So, vielleicht, also bei uns in der Branche ist es so, in der Covermusik, da gibt es natürlich, also da hängt der Sound ja jetzt nicht vom Studio ab, sondern, naja, schlussendlich dann vom Toningenieur, der halt vorne sitzt oder vom Mischer. So, und da gibt es natürlich auch gute und schlechte. Aber jetzt sage ich dir eines und das bestätigt genau das, was du gerade gesagt hast. Selbst wenn du mal eine Veranstaltung hast, in der Mischer jetzt so lala ist, weil dein 1A-Mischer der den perfekten Sound macht, heute nicht kann, anderen Job hat oder krank ist, keine Ahnung. Ne? Das ist alles nicht so entscheidend wie die Tatsache, dass du als Band auf der Bühne stehst, eine Ausstrahlung hast, eine Power überträgst ans Publikum, die richtigen Lieder spielst, ja, die richtige, ja, Energie habe ich schon gesagt, aber das einfach übertragen kannst, ist viel entscheidender als jetzt die Qualität des Sounds. Und das ist einfach das, genau das, was du sagst. Da darf man sich nicht so drauf versteifen.
Ja.
Jetzt haben wir einen harten Themenswitch, Manu, aber um jetzt einzusteigen in unsere Rubriken. Wir haben ja eigentlich die Rubrik Was ging in dieser Woche in Klammer Eltern Edition. Lass uns die mal speziell in dieser Woche ein bisschen anders gestalten, weil, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, wir sind heute in Frankfurt zusammen, das heißt nicht daheim bei der Familie. Ich bin in Summe 3 Tage unterwegs, du 2 Tage und wir hatten ja in einer der ersten Podcast-Folgen schon erwähnt, dass wir immer mal wieder von zu Hause weg sind. Wir haben beide kleine Kinder und meine Frage wäre an dich, welches Gefühl überkommt dich, wenn du mehr abends, morgens, je nachdem, wann du halt dann weggehst, losgehst und sagst so, wir sehen uns in 3 Tagen jetzt beispielsweise wieder. Ist es irgendwo eine Angst, dass du jetzt deinen Pflichten nicht gerecht wirst? Ist es vielleicht manchmal auch eine Glückseligkeit, weil du sagst, jetzt kann ich mal 2, 3 Tage mich auf was anderes konzentrieren und dann wieder als gestärkter Papa zurückkommen? Ist es was zwischendrin? Ist es was ganz anderes? Mich würde mal dazu deine Meinung interessieren.
Boah, ja, mega spannender Punkt. Ich muss gerade auch so ein bisschen in mich gehen, um das alles so zu sortieren.
Ich habe gerade versehentlich von deinem Bier getrunken, sorry.
Also ich bin mal ganz, ganz ehrlich. Ich habe als allererster Linie, und ich glaube, das würde jeder, der mich kennt, auch bestätigen, ich habe schon so ein bisschen Problem damit, dass ich ein People-Pleaser bin. Also ich habe es ganz gerne oder das gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich den Eindruck habe, dass ich allen um mich rum einfach ein gutes Gefühl gebe. So ein bisschen auch nochmal bestärkt jetzt als Familienvater, so dieses Fels in der Brandung. Am liebsten will ich so das Schutzschild sein, was alle Sorgen, Nöte etc. Von der Familie abhält. Und deswegen geht es mir auch besonders gut, muss ich auch ehrlich sein, so wenn es meiner Frau und meinen Kindern gut geht. Also ich habe gemerkt, das trägt fundamental so zu meiner Grundstimmung oder zu meiner Zufriedenheit bei. Wirklich, das ist echt Wahnsinn.
Ja.
Und in allererster Linie, wenn ich dann sozusagen meine Frau alleine lasse mit den 2 Kindern und ich weiß ja, wie anstrengend das sein kann, so bei der großen absolute Autonomiephase beziehungsweise so auch schwierig gerade, weil so ein bisschen auch ein Scheideweg, in welche Richtung geht's jetzt, klar, sie entwickelt einen eigenen Kopf, aber irgendwo will man dann natürlich auch jetzt nicht alles verbieten und da den richtigen Mittelweg zu finden, ohne die Nerven zu verlieren. Eine Kleine, die ja gerade auch gefördert und gefordert werden will und muss. Schwierig, also wie gesagt, um es zu pointieren, in erster Linie vielleicht auch ein Schuldgefühl gegenüber meiner Frau, auf der anderen Seite Angst, was zu verpassen. Ich meine, du kennst es ganz genauso gut wie ich. Mhm. Jeden Tag wird ja gerade bei den Kleinen irgendwie gerade einen Schritt gemacht. Vorhin hat mir meine Frau ein Video geschickt, wo die Kleine so plappert und anfängt irgendwie, wo du halt, oh shit, das hätte ich gerne halt selber gesehen, wenn ich nach Hause gekommen bin, nach Hause gekommen wäre. Gemixt, und so ehrlich muss man dann auch sein, schon auch mit einem gelösten Gefühl, ein bisschen der Freiheit, weil man weiß, ey, man hat heute das Privileg, nicht verantwortlich zu sein. So, verantwortlich dafür, das Kind in der Nacht zu hören, das Kind irgendwie ins Bett zu bringen und zum Schlafen zu bringen. Und das ist schon natürlich auch ein Privileg, wo ich weiß, dass ich als arbeitender Papa habe und meine Frau nicht einfach mal so irgendwie dann halt eine Nacht irgendwo im Hotel oder 2 Tage weg sein kann und dieses Privileg vom sich neu sortieren, du hast es gerade vorhin in der Frage ja schon gesagt, ein bisschen Abstand vielleicht auch mal abschalten, um dann halt neue Energie zu tanken, um voll da zu sein. So würde ich es bei mir beschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber so in Kürze ja, der Würze. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Tage und würde ich auch exakt so einschätzen. Ich finde auch, dass du es sehr gut beschrieben hast. Ne? Ich meine, in so einem Podcast ist es immer von Vorteil, wenn man unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen hat. Aber ich gehe da wirklich größtenteils mit. Ich glaube, dieses Verantwortungsthema, das du angesprochen hast, das ist bei mir wirklich sehr essentiell. Ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt jetzt auf das Thema Mann und Frau, Geschlechterrollen und so weiter einzahlt. Aber bei mir ganz persönlich ist es so, ich könnte mir aber vorstellen, dass es einem einen oder anderen Familienvater genauso geht, dass ich mich wirklich immer sehr, 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 sehr verantwortlich fühle. So, jetzt weiß ich, und das ist ja auch zu Recht der Vorwurf vieler Ehefrauen, ganz zu Recht, dass man dann wirklich, wenn es konkret wird, im Thema selbst dann oftmals als Mann, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, dann nicht ist, sondern dass oftmals dann halt die Mamas wissen, hey, welche Kleidergröße braucht man denn jetzt? Hey, wann ist denn jetzt genau dieser Termin und so weiter? Aber so diese große und ganze Verantwortung, die spüre ich schon immer regelmäßig sehr ausgeprägt. Bei mir, das merke ich dann auch manchmal, wenn wir wirklich über grundsätzliche Sachen sprechen, wo ja meine Partnerin dann tatsächlich sehr entspannt ist. Sie ruft genau jetzt im Moment an. Das ist einfach, das ist, heute ist ein Podcast der Eingebungen. So, ich muss dich leider wegdrücken. So, wo sie dann sehr entspannt ist und ich dann überhaupt nicht entspannt bin, weil es halt gerade um ein grundsätzliches, großes Thema geht. Und da gebe ich dir recht, da einfach mal ein paar Tage oder Nächte sind es ja in unseren Fällen eher, dann zu sagen, hey, heute bin ich mal nicht verantwortlich, tut gut. Ja, mir ist durchaus bewusst, dass die Mamas da, auch wenn wir daheim sind, meistens die größere Arbeit haben. Ja. Das ist halt einfach so. Auf der anderen Seite, Manu, und ich habe dich heute ja live performen sehen den ganzen Tag. So, du warst von 8 Uhr morgens bis 17.30 Uhr abends am Zenit und hast durchgepowert. Ja, das ist halt auch ein Punkt, ne? So, es ist dann vielleicht auch gar nicht möglich, dieser Rolle noch zu 100%ig gerecht zu werden. Weißt du, wie ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wie gesagt, und ich hoffe, dass ich da meinen Standpunkt klar gemacht habe, im Endeffekt geht es ja einfach nur darum, dass man halt, glaube ich, eine Verantwortung gemeinsam trägt, irgendwo teilt und die halt auf beiden Seiten gesehen und anerkannt werden sollte. Fertig.
Voll. Aber fand ich interessant, mal eine kleine Abbiegung zu machen, anstatt zu erzählen, was wir für Anekdoten haben über unsere Kids, mal das Thema zu beleuchten. Was ist ja wahrscheinlich...
Mega spannend. Also, ne,
also vielen Eltern geht es ja wahrscheinlich so, dass sie halt immer wieder mal von ihren Kindern getrennt sind. Und ich glaube, so eine Mischung aus Gefühlen, wie du sie beschrieben hast, trifft's sehr, sehr gut. Aber Manu, um was wir definitiv keine Schleife machen werden, ist das Thema Track der Woche. Das bleibt einfach bestehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, das ist so sicher wie, dass der FC Bayern deutscher Meister wird. So, das heißt, Manu, erzähl uns mal. Manu, erzähl uns mal, was dein Song in dieser Woche war.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen oder euch da draußen sagen auch. Ich habe ein kleines
Dilemma. Ich finde übrigens, euch da draußen sagen immer komische Leute.
Echt?
Ne?
Ja, ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht so, wie. Ich finde halt immer...
Kommt das aus Amerika? Ist das so ein Hollywood-Ding? Hey, ihr da draußen. Ich sag das den Leuten da draußen und so.
Ja, auf so zu reden, ey. Ist ja voll
aber euch da draußen?
Habe ich mich so angehört. Nein, keine Ahnung. Also ich finde halt immer... Ich persönlich finde es cool, wenn auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen interagiert wird, auch mit den Zuhörern. Klar, wir sind jetzt kein großer Podcaster, aber ich finde es immer cool, wenn man involviert wird und das versuche ich auch und sorry, wenn das stümperhaft und schlecht gelingt, aber wenigstens habe ich es versucht. Aber zum Punkt zurück, wir haben ja, und das haben wir auch schon gesagt, eine Folge aufgenommen, die wir jetzt nicht rausgebracht haben und ich habe eigentlich immer noch den gleichen Track, weil mir die Geschichte dazu einfach so am Herzen
und
liegt.
Und weil du dir keinen neuen Song überlegt hast.
Nee, wirklich. Also ich habe diese Woche wieder ein, zwei Dinger gehabt und hätte die auch so in der engeren Auswahl. Aber jetzt weiß ich ja nicht, ob wir den halt rausbringen oder nicht. Oder ob den irgendjemand noch zu hören bekommt oder nicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, von der Emotionalität ist es nach wie vor, und ich sag nach wie vor, weil es halt mein Track der Woche ist und schon war, Dragostar Dintei
yes,
von Ozone.
Star, Nummer, Nummer. Ich wusste natürlich schon, was kommt, weil es gibt ja diese aufgenommen.
Aber hast du gedacht, dass ich den wieder sage?
Ja, du hast ja gerade gesagt, du nimmst den gleichen wieder.
Ja.
So.
Ja.
Ne?
Ja, schon.
Maya.
Maya. Huhu. Ich finde den, und ich bin darüber gestolpert. Es gab eine coole, also für mich coole, cooles Ereignis. Da habe ich meine zwei Kids einfach morgens, samstags mal beide runtergenommen. War auch eine anstrengende Nacht für meine Frau. Ich habe die Kleine, als er aufgewacht ist, umgezogen, runter in die Küche genommen. Die Große ist dann auch aufgewacht. Dann sind wir alle zu dritt runter. Ich habe Frühstück gemacht und haben so ein bisschen Musik gehört. Und dann kam Dragostar Dintei auf irgendeiner Playlist. Und wir haben halt so, gerade mit der Großen sind wir dann rumgetanzt und haben die Kleine dann irgendwie versucht so zu involvieren, haben mit der gelacht und haben da um 5.30 Uhr morgens einfach so eine
Und lass mich raten, der Song funktioniert immer, oder?
Ey, es war wirklich, wirklich einfach ein Moment für den ich auf jeden Fall lebe. Es war so, so schön. Und deswegen gibt es für mich keine andere Option als Dragostar Dintei von Ozone.
Voll geil. Und es fühlt sich so ein bisschen jetzt an für mich wie Zurück in die Zukunft. Weil es gab ja diese Folge letzte Woche schon.
Ja.
Das heißt, ja. Ich hatte den Song wieder auf dem Schirm. Und wir hatten vergangenen Samstag einen DJ-Auftritt auf einer Hochzeit. Wirklich eine super Party. Und dreimal darfst du raten, welchen Song ich nachts um 1:30 mal wieder ausprobieren wollte, weil ich ihn wieder auf dem Schirm hatte.
Ah, gern geschehen.
Es war Dragostar Dintei und ich kann es nur bestätigen, dieser Song funktioniert einfach. Hat Spaß gemacht, kam gut an und ist einfach ein cooler Song. Mein Song, Manu, und jetzt haben wir einen kompletten zeitlichen Cut. Mein Song ist, Achtung, von der Band namens Brosis.
Believe. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass du den von letzter Woche
nimmst. Brosis, I believe. So.
Brosis, I believe. Believe. Wie, oder?
Was? Baby, I believe. So. Also für die, die sich nicht erinnern, so, okay, ihr seid krass. Scheiße. Nee, Spaß. aber es gab ja früher. Er ist doch so. Komm. Na, jedenfalls. Brosis war das Ergebnis der zweiten Popstars-Reihe. Ja, die Älteren erinnern sich. Die erste Popstars-Reihe. Genau, die erste Popstars-Reihe war No Angels, kam daraus, und die zweiten waren Brosis. Und warum ich das Thema anspreche, ich habe bei YouTube, gibt es so eine, war es eine Doku oder irgendwie sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall war es so ein 5- oder 6-Teiler. Und man konnte das jetzt nochmal anschauen, also den gab es damals schon, den kann man jetzt bei YouTube nochmal anschauen, wo die Band begleitet wurde, sozusagen ab Verkündung, wer jetzt alles in der Band ist. Bis, ich glaube, die ersten 2 oder 3 Monaten, also bis die Band dann wirklich am Start war. Und für mich war das so krass, ne, weil, ne, die kamen da raus, also, oder die Band entstand, so, und dann ging's los. So, das ist euer Song, I Believe. Wir üben jetzt 3 Wochen lang nur die Choreo und den Gesang dafür. Dann kam im nächsten Take die Manager rein, die, wie hieß die? Anja Lukas Eder, glaube ich. Hieß er Anja, aber auf jeden Fall mit Nachnamen Lukas Eder. War später auch bei DSDS und so weiter. Und wie du schon gesagt hast, der Choreograf war Detlef D. Soos, ne? Der hat die da durchgepeitscht, dass die wirklich jeden Schritt richtig getanzt haben. Und ich fand es einfach so krass, weil denen wurde sozusagen alles vorgegeben, ja, also wie die heißen, welchen Song sie jetzt veröffentlichen. Jeder Schritt auf dieser Bühne. Dann kam die Managerin rein, hat gesagt, so, ihr spielt jetzt bei The Dome, ihr tretet jetzt da auf, hier habt ihr einen Pressetermin, hier habt ihr noch einen Termin. Und ich habe die Band damals gefeiert und jetzt so im Rückblick waren die auch wirklich erfolgreich. Also die haben wirklich sehr, sehr viele Hits in den Top 10 gehabt. Und trotzdem, und das wäre sozusagen jetzt meine These, wäre das, glaube ich, heute nicht mehr so machbar.
Warum?
Weil es damals 3 Leute gab, also das hatte ich ja schon gesagt, diese Anja Lukas Eder,
ja.
Managerin, dann den Choreograf, Detlef D. Soest, so,
ja.
Das ist der Pam, Pam, Pam und so.
Ja.
Und dann noch eine Gesangslehrerin, wie hieß die, Artemis oder so. So. Und die haben denen halt schonungslos auf der einen Seite vorgegeben, was sie zu machen haben und was sie nicht zu machen haben. Auf der anderen Seite genauso gesagt, hey, das ist scheiße, du kannst das nicht, das nicht, das nicht. So. Und ich glaube, das wäre heute in der Form nicht mehr machbar. Und jetzt will ich natürlich, wir hatten ja beim letzten Mal schon die Diskussion, weil ich glaube, dass wenn du das heute machen würdest mit jüngeren Leuten, du schnell an den Punkt kommst, wo Gegenwind da wäre und wo diese Akzeptanz für diese drei Personen nicht mehr da wäre. Ist jetzt einfach aus der Hüfte geschossen meine Überlegung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich halte es für völligen Bullshit, um ehrlich zu sein. Weil also keine Ahnung, ich zum Beispiel habe damals auch, ich bin mit einer größeren Schwester aufgewachsen und ich habe sowohl das, ich weiß gar nicht mehr, Popstars hieß das genau, das Format
Popstars.
Und ich habe die erste Staffel mit No Angels verfolgt, die zweite so ein bisschen sporadisch, dadurch, dass halt meine größere Schwester die Oberhand über die Fernbedienung damals hatte. Ich habe jetzt beide nicht brutal gefeiert, aber fand das Format ganz interessant und lustig. Aber ich würde behaupten, dass das nach wie vor funktionieren würde, weil ich der Meinung bin, dass da vielleicht jetzt auch nicht die allergrößten Freigeister und Künstler sich ja natürlich beworben haben, sondern vor allem Leute, die natürlich eine Chance gesehen haben, prominent zu werden, also erfolgreich zu sein. Und es gibt ja nichts Erfolgreicheres, so Trash-TV-mäßig als, lass es Bachelor, Haus der Sommerstars oder nee, Sommerhaus der Stars oder wie das heißt. Ja, ich kenn's ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, Dschungel, ja. Dschungelcamp, ja. Wo man mittlerweile, also keine Ahnung, wie es dir geht, aber 90% ihn nicht mehr kennt. Ja, aber warum
die folgen
macht
nicht
die
ihrer
das?
Passion. So.
Ja, aber
deswegen gibt es ja nur noch diese Trash-Formate.
Wer hat denn, ja, und wer hat denn von denen gut gesungen? Im Endeffekt ging es doch nicht darum, dass die besonders gut singen.
Die konnten aber singen.
Die einzige von Low Angels, die gut singen konnte, war, warte mal, wie heißt die rothaarige? Lucy, glaube ich, die hatte eine Gesangsausbildung. Die rothaarige Ungarin.
Die anderen konnten auch. Also, aber ich spreche.
Weiß ich, aber nicht besonders gut, sondern die konnten sich einfach gut vermarkten lassen.
Aber ich bin ja auch nicht bei No
zusammen
Angels,
gut
ich bin
gepasst.
Ja bei Process.
Genau so. Das Gleiche. Das hat einfach nach außen hin eine gute Darstellung gegeben und ein gutes Bild, das sich vermarkten lassen hat. Und wenn du jetzt mal heute irgendwo rausguckst, dann gibt's ja auch ganz, ganz viele Leute, die halt durch YouTube erfolgreich sind oder durch Instagram erfolgreich sind. Ich habe keine Ahnung, was der, heißt der Pete Doherty oder sowas, keine Ahnung, ist der dadurch bekannt geworden, dass der Leute anrempelt und dann kommt der Bodyguard so rein. Mhm. Und war halt einfach ein Arschloch. Der ist einfach dadurch bekannt geworden, dass er ein Arschloch ist, so, keine Ahnung, würde ich es halt beschreiben. Und es ist ja auch nur wieder eine Möglichkeit, halt eigentlich Leute zu entertainen.
Ja, aber guck mal, mein Punkt ist ein anderer.
Und die gibt's immer noch. Es gibt immer noch Leute, die einfach bekannt werden wollen und die geil drauf sind, halt berühmt zu werden, so. Und denen ist es mein, also würde ich jetzt mich aus dem Fenster lehnen, scheißegal, was du denen sagst, vielleicht ist es denen sogar noch viel, viel lieber, dass die gar nicht mehr denken müssen, sondern nur noch halt so funktionieren müssen. Und halt den Fame abbekommen.
Würde ich widersprechen. Und zwar, heute ist es für den Einzelnen, glaube ich, viel, viel wichtiger, und du hast Instagram angesprochen, stattzufinden, sich zu verwirklichen, sagen wir mal, seine persönlichen Ziele, seinen persönlichen Fame zu realisieren. Und mein Ausgangspunkt war ja wirklich der, dass ich gesagt habe, guck mal, da haben sich 5 oder 6, weiß gar nicht mehr, wie viel waren das jetzt eigentlich, junge Leute hingestellt, ja, und haben von 3 Leuten, die 10, 15 Jahre älter waren, sich einfach sagen lassen, was sie jetzt zu tun haben. Bedingungslos, Manuel. Ne? Da gab es nicht irgendwie, aber könnten wir das nicht so machen oder könnten wir. Einfach bedingungslos. Und es wäre in der heutigen Zeit einfach nicht mehr möglich. Ja, da glaube ich fest dran.
Warum? Aber warum? Also an was?
Weil
mich
es.
Mich würde echt interessieren, an wann du das festmachst, weil. Ich finde, also Leute sind ja nach
wie
vor
okay, pass auf. Ich kann dir sagen, wie Popstars heute gelaufen wäre. So,
erzähl.
Und deswegen gibt es diese Formate auch nicht mehr. Wenn Popstars, und das ist jetzt, wie gesagt, das ist gar kein Angriff jetzt auf irgendwie jüngere Leute und soll auch gar nicht heißen, dass das irgendwie bei uns früher alles besser war. Aber wenn diese 3 genannten Personen von Popstars heute sagen würden, so, okay, Indira, Faiz, Ross oder wie hießen die alle, also keine Ahnung, 5 oder 6 Personen, ihr seid jetzt in der Band. So, morgen geht's los, ihr habt 2 Konzerte tagsüber, das ist euer neuer Song, das ist euer Bandname, hier habt ihr einen Promotermin und so geht's die nächsten 4 Wochen weiter. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass heute es dann so gelaufen wäre, dass man gesagt hätte, ja, wir würden aber schon ganz gerne mitentscheiden bei unserem Band im Namen, weil wir müssen uns damit ja auch identifizieren. Wenn wir einen eigenen Song haben, würden wir ganz gerne auch zumindest einen Teil davon selber texten. Wenn wir jetzt die nächsten 3 Wochen 58 Promotermine und Konzerte spielen, wird man gerne ein Mitspracherecht haben und zumindest sagen, hey, der oder der Termin ist uns einfach zu viel, der geht uns psychisch zu nah. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass das falsch ist. Ja, weil diese Achtsamkeit und sagen wir mal dieses auch auf jeden individuellen persönlich einzugehen und wenn man selbst was macht, dass man sich da auch verwirklichen kann, ist eine Entwicklung, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, die ich grundsätzlich für gut finde. Aber ich fand es halt irgendwie auch mal wieder geil zu sehen in dieser YouTube-Dokumentation, die jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre alt ist. Hey, da sind einfach 5, 6 Leute, 3 anderen gefolgt, die einfach bewiesen haben, dass sie wissen, wie es geht. So, die auch ein paar Jährchen älter sind. Und wenn ich halt von heute drauf schaue, klar, jetzt gibt's bei Broses ein paar Leute, die sind dann nicht mehr so aktiv oder nicht mehr so bekannt. Aber ey, die hatten 2, 3 Jahre eine richtig erfolgreiche Zeit, die sie alleine nicht gehabt hätten. Die haben genau die Leute dafür gebraucht. So, Giovanni Zarella hat eine eigene Show im ZDF, war quasi Nachfolger von Helene Fischer, ist somit der erfolgreichste Entertainer in Deutschland. Ross Anthony ist ein, ich weiß nicht, was macht der, Schlager oder so? Keine ist aber Ahnung, da auch immer auch wieder sehr, sehr präsent. Und jetzt kommen wir, genau zu dem Punkt, den du angesprochen hast. Die sind jetzt beide, würde ich behaupten, normal talentierte Musiker und Leute. Mhm. Ja? Aber warum sind die heute so erfolgreich? Weil die halt von Anfang an von denen gelernt haben und auch bedingungslos gelernt haben, die wissen, wie es funktioniert. Und ich glaube einfach, dass es heute, in der heutigen Zeit, nicht mehr denkbar wäre, weil der Giovanni vielleicht eher über seinen Instagram-Account arbeiten würde, als jetzt zu sagen, hey, wir müssen jetzt schauen, dass Process, also die Band, wirklich in aller Munde ist und am besten dasteht. So.
Also vielleicht gehe ich damit mit. Ich glaube nicht, dass es an der Generation oder irgendwas anderem liegt, weil es gibt immer noch nach wie vor Leute, die halt irgendwie Bock drauf haben, im Rampenlicht zu stehen.
Dann sag doch mal 3 gute Bands in Deutschland, wo du wirklich auch siehst, okay, da haben sich jetzt ganz viele Leute zusammengetan, unabhängig davon, individuell stattzufinden.
Nina Chuba, letzte Woche oder im letzten Podcast hast du erwähnt, ich habe mal ein Interview.
Ja, das ist ja eine einzelne Person.
Ja, aber trotzdem geht es ja darum, dass sie sich mit Songwritern, mit keine Ahnung wem.
Ja, oder ja, aber sie steht vorne drauf als Nina Chuba. Sie kann sagen, so, ich mache jetzt meinen Namen ganz
groß. Aber auch
groß.
Sie hatte ja damit zu kämpfen, dass er halt gesagt hat, pass auf, wir haben ganz, ganz viele Leute immer versucht zu erklären, mir klein Mädchen, so und so funktioniert es und in gewissen Teilen.
Ja, ja, aber das meine ich
immer
nicht. Aber warum gibt es denn keine Gruppen mehr? Sag doch mal.
Weil das einfach uncool ist. Es gibt ja auch keine,
genau, aber warum
generell
ist es,
erfolgreichen, aber das liegt
warum
meiner
ist es
Meinung
uncool?
Nach.
Warum ist es denn uncool?
Warum gibt es keine Backstreet Boys mehr? Warum gibt es keine NSYNC mehr?
Das erklär's mir.
Die Zeit ist vorbei. Es gibt individuell so
ja,
individuelle Künstler.
Aber das ist ja mein
aber
Punkt.
Dann liegt es ja nicht an der Vermarktung von Popstars oder so und Leuten,
nein.
die erzählen wollen, sondern es ist kommerziell einfach nicht mehr erfolgreich, eine Band zu sein, eine Boyband. Weil da, dann könnte ich es umdrehen und sagen, nenn mir mal eine erfolgreiche Boyband oder Girlband oder keine Ahnung
nee,
was.
Genau.
Das gibt's einfach nicht mehr.
Aber das ist ja genau
das
mein
Punkt. Das Zeitalter ist vorbei.
Nee, aber in einer Band und das
oder aktuell auf jeden Fall.
In einer Band und das ist ja mein Punkt. Also gib dir recht, aber in einer Band und das ist halt genau das Thema, woher ich ja komme. So, ich bin seit 20 Jahren in Bands. Musst du dich immer zurücknehmen, was deine persönliche Entfaltung betrifft. Es ist nicht anders möglich. So, du musst immer irgendwo dich dem Großen und Ganzen unterordnen und sagen, okay, auch wenn ich jetzt die Textzeile vielleicht so machen würde oder auch wenn ich uns eigentlich eher in dem Licht präsentieren würde, gibt's hier 4 andere Meinungen und wir müssen irgendwie schauen, dass das Große und Ganze funktioniert. Und ich find's schon extrem auffällig, dass wir früher so irgendwie eine Musikkultur der Bands hatten, ja, wo sich wirklich Gruppen zusammengetan haben, die dann sehr erfolgreich waren und wir jetzt eine Musikkultur
der Einzelnen haben.
Also ich liebe deine psychologische und
ganz kurz noch mal, ich ordne das gar nicht einen gut oder schlecht, das ist nur so eine Beobachtung, die ich halt hatte, weil mein Anfangstake war ja sowas wie Popstars wäre heute nicht mehr möglich.
Ich sag ja, wenn du den Leuten trotzdem eine Perspektive geben könntest, dass es danach halt zu Fame beziehungsweise halt zum Leben reicht. Ich nehme da Sommerhaus der Stars, Bachelor, keine Ahnung. Das ist ja trotzdem einfach nur mit dem Ziel, also du kannst mir nicht erzählen, dass du dich zum Beispiel bei Bachelor bewirbst und wirklich daran glaubst, dass du die Liebe deines Lebens irgendwo in einem TV-Format findest, sondern du willst halt einfach vor die Kameras, du willst vielleicht dein Instagram pushen etc. pipapo. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Detlef die Soest sich hinstellen würde und sagen würde, pass auf, wir suchen die Top 10 Influencer, dann wiederum könnte ich mir vorstellen, dass du durch die Top-Influencer zum Beispiel so ein Format wieder besetzen könntest mit Leuten, die genau nach strikten Anweisungen vorgehen und es weder dieses individuelle Verwirklichkeitsmomentum braucht, sondern es geht einfach nur darum, was will ich werden. Frag mal Kinder, da hat doch keinen Bock mehr auf eine Boyband, weil halt keiner eine Boyband kennt und du folgst ja immer mit dem, was du machst, ja auch irgendeinem Trend. Ganz kurz noch,
ja, klar.
Vor Corona wollte jeder Fußballprofi werden. So, dann gab es mal eine Zeit, ich würde mal sagen drei, vier Jahre, wo auf einmal Mountainbiking komplett der absolute Shit war und jeder wollte irgendwie Mountainbike fahren, Downhill und keine Ahnung, wie die ganzen Leute heißen, ich werde mal, keine Ahnung was. Und es geht einfach darum, dass du dich daran orientierst, was halt gerade sozusagen dein Vorbild ist. Und es gibt halt keine Boybands, die Vorbild oder Girlsbands, die Vorbilder sind. Und deswegen, wenn du sowas irgendwie losschaffen würdest, vergiss es.
Aber es hat nichts mit der Generation zu tun.
Aber
Manu, guck mal, um was es mir geht. Nächstes Beispiel. Tokyo Hotel. Ja? So, Tokyo Hotel, wahrscheinlich, wenn man jetzt mal die genauen Zahlen anschaut, wahrscheinlich die erfolgreichste Band in den letzten 30 Jahren weltweit. Die haben ja weltweit kranke Erfolge. So, Tokyo Hotel. Deutscher Export sozusagen. Sag mir mal 4 Namen von Tokyo Hotel. Dir werden keine 4 einfallen, sondern maximal Bill und Tom. So, das sind so die, die man halt kennt. Und mir geht's quasi in meinem Anfangstake um den Schlagzeuger und um den Bassisten von Tokyo Hotel. Weil
Gustav,
stimmt. So. Und vielleicht fällt es der andere auch noch ein. Aber du weißt ja, was ich meine. Ja. Ne? So. Weil ich glaube halt, damals hat so ein Gustav gesagt, okay, Tom und Bill, die ziehen uns das Ganze hoch, das sind die Leute für die Öffentlichkeit.
Sind vermarktbar.
Total.
Entertainer.
Genau, aber auch Tom und Bill haben ja gesagt, so uns geht es jetzt nicht um uns persönlich, sondern wir sind Tokyo Hotel. Ja. Und Gustav hat sozusagen gesagt, ja, ich bin ja auch Tokyo Hotel. Also deswegen.
Öfter du das sagst, zweifle ich wieder
ja,
dran.
Doch, einer ist Gustav. Ja. Aber was ich meine ist, dem Gustav war ja damals bewusst, ja okay, aber wir arbeiten ja zusammen an Tokyo Hotel, deswegen ist es für mich auch okay, wenn Tom und Bill den ganzen Fame abkriegen, weil ich bin ja jetzt auch gar nicht so der in der Öffentlichkeit stehen muss. Mhm. So, und aber das ist so mein Ausgangstake. Ich glaube halt, wenn das heute so wäre, dass es Tokyo Hotel gäbe, Tokyo Hotel 2.0, irgendwie eine neue Band, hätte der Gustav entweder auch ein riesiges Bedürfnis oder vielleicht auch einfach gäbe es an ihn die Erwartung, sich jetzt auch selber zu vermarkten. Er muss ja auch stattfinden auf Social Media und der Bassist genauso. So, und dann müssen wir eigentlich alle gleich stattfinden auf Social Media. Und am Ende hättest du dann irgendwie so eine Zusammenstellung aus 4 Leuten, in denen so irgendwie das Ökosystem nicht mehr stimmt, weil sich jeder vermarkten will. Und am Ende vielleicht jeder sagt, ja, lass uns doch jeder gerne den eigenen Weg gehen, aber Tokyo, der ist doch eine schlechte Idee. Und am Ende hättest du 4 einzelne Leute, keine Ahnung, vielleicht wäre Bilder von erfolgreich geworden, aber die anderen hätte man nicht gekannt. Das ist so mein, ich glaube einfach, dass es heute nicht mehr möglich wäre.
Also es kann schon sein, ich gehe mal mit dem Punkt, ich fange mal an mit dem, was ich dir, oder mit den Punkten, wo ich sage, okay, da sehe ich, was du meinst. Dieses Instagram und jeder ist halt irgendwie so ein Aushängeschild und muss halt vermarkten, weil hier, man muss ja Influencen und Werbedeals abgreifen, das nehme ich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, da kenne ich jetzt auch nicht die ganzen Historien, aber bei Destiny's Child war doch auch bestimmt immer irgendwie die Frage, ey, wer ist jetzt so die Leadsängerin? Und klar war es Beyoncé, aber wie waren eigentlich die anderen da mit d'accord? Bei, wen kenne ich jetzt noch? Keine Ahnung. Backstreet Boys, weiß ich jetzt nur, nicht, aber...
Du wirst nur Formationen von früher nennen. Oder von vor 10
ja,
oder 20
genau,
Jahren.
Aber die sich ja verkracht haben, genau deswegen, weil vielleicht eine andere Person in den Vordergrund rücken wollte. Das heißt, es gab schon immer der Druck von außen, das zu tun, durch zum Beispiel Social Media, Werbedeals, Cash, was halt für dich als individuelle Person dann halt dranhängt. Das sehe ich und das gehe ich mit. Aber ich würde es jetzt nicht zu einem Generationenthema machen nach dem Motto, jeder ist nach Selbstverwirklichung.
Warum gibt es dann keine Bands
weil
mehr?
Weil keiner das hören will, weil es dann angesagt ist.
Nee, das ist falsch. Das ist einfach falsch. Das ist einfach nur, weil du 4, 5, 6, keine Ahnung wie viele Leute, nicht mehr dazu bringst, zumindest im großen Stil, sodass das irgendwie flächendeckend jeder zweite, dritte Musiker macht, dich einem Projekt unterzuordnen. Das ist meine Aussage dazu. Und dazu noch, dich vielleicht nicht zu 100% entfalten zu können, nicht 100% entscheiden zu können, so möchte ich das haben, so will ich das mitgestalten und so weiter. Ich glaube, dass das so nicht mehr möglich ist. Und ganz kurz, weil das will ich schon erwähnen, das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ne? Die Frage habe ich für mich noch nicht beantworten können. Aber ich finde es schon spannend zu beobachten, dass wir jetzt halt auch in der Musik irgendwo oftmals bei den Einzelnen dann sind, als irgendwie bei den Gruppen. Weil für das stand halt die Musik sehr lange. Wir sind immer noch beim Track der Woche, aber Manu, damit wir jetzt weiterkommen, würde ich sagen, wir machen einfach wieder einen harten Switch zu unserem nächsten Thema, Fußballplatz und Straßenrand. Und jetzt würde ich vorschlagen, da gehen wir einfach schnell drüber, ist vielleicht auch ein leichtes Thema, zumindest leicht zu diskutieren. Florian Wirtz, eines der größten deutschen Fußballtalente, wird wahrscheinlich bald zu Liverpool wechseln und es wird den Verein 130 bis 150, es wird gerade noch ausgehandelt, Millionen Euro wert sein. Es wird der teuerste Spielertransfer, den es je in Deutschland gab für einen Fußballer. Und wir sprechen hier, für die, die ihn nicht kennen, über einen Jungen, ich glaube 21 ist er, aus Köln, Pulheim, ne? Klassischer Kölsche Jung, 21, für den jetzt ein englischer Fußballclub bis zu 150 Millionen Euro überweist. Erstmal aus deiner Sicht, was macht das mit dir, so eine Summe?
Oh, ich finde schon seit geraumer Zeit absurd, wenn man mal überlegt, was das für Summen sind jetzt in einem Privatbereich, wenn du überlegst, was du da mit dem Geld anfangen könntest, oder halt auch für gemeinnützige Zwecke, finde ich das schon echt heftig und ich gehe auch die Diskussion mit. Ich meine, ich bin ja leidenschaftlicher, gut, vor allem mittlerweile Fußballschauer und ich, ich lieb's, mich vor den Fernseher zu schauen und bin ja da genauso ein eventbegeisterter Mensch, der halt genau darauf einzahlt, weil wenn man mal wirklich guckt, was Fußballvereine halt mittlerweile sind, so ist es, egal ob man sich das eingestehen will oder nicht.
Unternehmen, ja klar.
Genau.
Klar.
Ich meine, guck mal, die sind mittlerweile irgendwie
gibt am ja sogar
DAX,
wirklich börsennotierte
ja,
Unternehmen.
DAX ist jetzt übertrieben,
Börse.
Aber Börse, so. Genau. Ja. Hier, da wird über 50+1-Regel diskutiert etc. Also es geht wirklich um Cash. Wer zahlt das meiste? Der ganze Spielplan ist ja mittlerweile auch so aufgesplittet in der Bundesliga, dass die meisten verschiedenen TV-Sender irgendwelche Rechte kaufen, um möglichst verschiedene Uhrzeiten zu haben. Weil also es ist halt einfach Wirtschaft, es sind riesen Wirtschaftsunternehmen mittlerweile. Und dass dann halt die Summen und Marktwerte steigen, ist irgendwo nachvollziehbar aus einer betriebswirtschaftlichen Brille, aber ich finde es aus der moralischen Brille absolut Wahnsinn, ein Preisschild an jemanden dran zu hängen. Ich fand es auch schon bei, es hat ja angefangen mit Ronaldo, als der von Manchester zu Real ist. Dann gab es den Gareth Bale, der ihn dann abgelöst hat.
Neymar, Mbappé.
Dann wurde die 100-Millionen-Grenze gerissen, so genau. Dann Neymar, Mbappé, Haaland, der jetzt irgendwie einen Marktwert nach dem letzten Update, ich glaube, der ist ein bisschen gefallen, aber immer noch so bei 160, 180 Millionen einfach ist. Es ist schon heftig.
Ich finde es auch heftig, wobei ich habe mir so vor ein, zwei Jahren mal angewöhnt, so ein bisschen zu differenzieren, weil wie du sagst, dieses Geld ist einfach da im Markt, ja? Ne, also,
ja.
Das hast du ja gerade schon angerissen. So
Nachfrage ist da, mehr interessieren sich für Fußball auf dem ganzen Globus.
TV-Anstalten, hier die bekannten DAZN, Sky, Amazon und so weiter, die kaufen ja, wie du gesagt hast, diese Rechte ab. So, und dann ist ja dieses Geld erst da. So,
Trikotverkäufe, darf man auch nicht
vernachlässigen. Ja, aber pass auf, wer sind denn die, die von DAZN, Sky und Amazon wieder die ganzen Pakete kaufen? Das sind ja wir. So, das heißt, dieses Geld ist im Markt vorhanden. Deswegen, selbst wenn Spieler in 10 Jahren eine Milliarde kostet, ist es mir eigentlich scheißegal. Weil es ja einfach nur einen Marktwert, das ist ja der Begriff, abbildet. Ja. So, das heißt, man transferiert einen Spieler, weil ich mir davon erhoffe, dass er mir dieses Geld mindestens wieder einbringt.
Ja? Wie gesagt, absolut, im professionellen Zeitalter wird halt sowas, und es wird ja auch immer professioneller, das Ganze. Guck dir mal, es gibt eine gute Dokumentation, wo es um die NLZs geht und wie da halt mit den Chancen etc. eigentlich gehaushaltet wird, also wie Träume verkauft werden, was abverlangt wird von den Kids eigentlich und welcher prozentuale Anteil davon eigentlich wirklich einen Durchbruch schafft. So. Ich meine, das ist ja alles von Anfang an mittlerweile einfach auf Profitabilität ausgerichtet. Da sind mittlerweile Manager, die irgendwelche Konzerne vorher gemanagt haben an der Spitze von solchen Clubs.
Genau.
Nicht
aber,
irgendwelche Leute, die diese, 20 Jahre gekriegt
haben. Genau, aber diese 150 Millionen für einen Florian Wirtz, die sage ich, das ist okay, wenn ihr das als Verein ausgebt, weil ihr nehmt es ja auch wieder ein an anderer Stelle. Und genauso der...
Muss ja.
Genau, und
muss
genauso
ja.
der das Verein...
Macht, es gibt ja auch keiner aus, der denkt, der macht ein Minus.
Genau, und genauso der Verein, der sich den Spieler kauft, genauso der Verein, der den Spieler abgibt und das Geld einnimmt, der muss das wahrscheinlich früher oder später wieder ausgeben. So, und das ist irgendwie ein wirtschaftliches Ökosystem, das aus meiner Sicht funktioniert. So,
ja.
Womit ich aber mittlerweile tatsächlich ein Problem habe, ist die Gehaltsstruktur. Also wir haben, und das ist das, was du gesagt hast, wir haben sehr viele Millionäre. Also so der durchschnittliche Bundesliga-Fußballer bekommt so 2 oder 3 Millionen im Jahr. Das ist aus meiner Sicht, das ist utopisch, aber es ist aus meiner Sicht in Ordnung, weil du musst sehr viel, sagen wir mal, dafür opfern. Du hast ein sehr hohes Risiko, ja, wahrscheinlich aus dem NLZ. Selbst wenn du beim FC Bayern München in der A-Jugend Stammspieler bist, ist deine Chance nur bei 5%, dass du es mal in die Bundesliga schaffst. So, du opferst sehr viel. Das heißt, dieses Durchschnittsgehalt in der Fußball-Bundesliga finde ich gerechtfertigt, auch wenn man, sag mal, daran denkt, wie viele Leute Fußball konsumieren. Was mich aber tatsächlich stört, ist diese Ausreißer nach oben, ja. Flo Wirtz, Thomas Müller, Jamal Musiala, Robert Lewandowski, um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Wir sprechen da von Spielern, die jedes Jahr bis zu 25 Millionen Euro verdienen. Ja, bis zu 25 Millionen Euro. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, auch wenn das Geld da ist, auch wenn es reingespült wird in den Markt, das kann oder das darf ein einzelner Fußballer in dem Fall nicht verdienen. Das darf einfach nicht sein. Und da müsste man sich, da gibt es ja auch Diskussionen wie Salary Cap, also eine Gehaltsobergrenze. Aber ich finde, da müsste es irgendeine Instanz oder nicht Instanz, aber irgendeine Regelung geben, dass das einfach nicht mehr weiter nach oben geht, weil das kannst du Leuten einfach auf Dauer nicht mehr vermitteln. Ja, man kennt ja die durchschnittlichen Gehälter in Deutschland. Man weiß auch, dass Leute auch wirklich jeden Tag kämpfen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und da finde ich das einfach nicht mehr vermittelbar. Das eine ist, wie gesagt, Markt und Handel, ne, wenn man von Spielertransfer spricht. Aber was die Gehaltsdimensionen betrifft, bin ich so mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich sage, boah, auch wenn ich sehr liberal eingestellt bin, aber das finde ich nicht mehr okay.
Gut, ist jetzt unabgesprochen, aber da bin ich schon wieder bei einem anderen Punkt. Aber ist auch okay, wenn wir uns heute den ganzen Tag widersprechen, weil ich halt immer denke, der Markt reguliert ja. Also irgendjemand macht sich darüber ja Gedanken und irgendjemand muss ja auch der Meinung sein, dass sich das lohnt. Und wenn ich jetzt, und da bin ich auch bei einer freien Marktwirtschaft, was ja der Fußball mittlerweile absolut ist, also sehr wirklich direkt Nachfrage und keine Ahnung, wenn irgendjemand der Meinung ist, dass ein Flo Wirtz Liverpool im nächsten Jahr ein Plus von, keine Ahnung, 35 Millionen einspielen wird, plus eine Investition ist über die nächsten 2 Jahre, 26 ist wieder ein internationales großes Turnier, da kann er vielleicht nochmal seinen Marktwert steigern und dementsprechend halt eine Investition, so wie eine Kapitalanlage halt funktioniert, nochmal bestätigen, dann ist es ja aus betriebswirtschaftlicher Sicht, was ja der größte Aspekt mittlerweile ist, total gerechtfertigt, wenn der halt seine 25 Millionen Gehalt bekommt und keine Ahnung was, weil sonst Lukas, was wird passieren? Dann holt ihn halt ein Real Madrid oder was weiß ich was, ein Inter, irgendein Premier League Club, der sich das halt leisten kann, verkauft Wirtstrikots wie am laufenden Band und macht Geld mit diesem Talent. Und deswegen willst du es natürlich haben. Und irgendwo ist es doch auch so, dass in der freien Marktwirtschaft immer dein Verhandlungsgeschick darüber ja auch irgendwo maßgeblich entscheidet, was halt am Ende bei dir in der Tasche landet. Und beim Fußball ist es halt dein Talent und was irgendjemand in dir sieht. Und wenn dann dein Berater sagt, hey, ja, wir kommen, aber halt nur für 25 Millionen und du halt ganz, ganz fest mit dem planst, ja, dann zahlst du das halt auch. Und wenn es 30 sind.
Das ist ja auch das sind ja auch die zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Und ne, das, du kennst mich, das ist ja bei mir wirklich so. Ich bin so ein liberaler Typ und halt überhaupt nichts von Regulierung an keiner Stelle und auch nichts von Vorgaben und so weiter. Nur in diesem speziellen Fall denke ich mir halt immer wieder, ne, wir haben ja bei uns in der Region Dieter Schwarz, ja, reichster Deutscher, ja, und der verdient Milliarden. So, keiner kommt an den Rand finanziell. Und der verdient auch nochmal deutlich mehr als die Fußballer, klar. So. Der Unterschied ist aber, und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, es gibt keine hunderttausenden kleinen Jungs und Mädels, die sagen, ich will werden wie Dieter Schwarz oder ich schaue Dieter Schwarz jeden Tag zu bei der Arbeit und will mich mit dem identifizieren und so weiter. Ja, und jetzt spreche ich nur von Kindern, es geht ja Erwachsenen genauso, ich bin auch noch ein absoluter Fußballfan. Und ich finde halt, wenn du in einem Bereich bist, wo so Normalos wie du und ich eine Leidenschaft haben für Fußball, das konsumieren wollen und auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, das ist ja gar nicht so die Frage, dann musst du in irgendeiner Form auch dafür Sorge tragen, dass die Protagonisten, ja, nicht einfach so utopisch weit weg von denen sind, die das Ganze konsumieren. Weißt du, wie ich meine?
Aber das ist doch schon ein bisschen,
wenn ich im Lied, ganz kurz
das ist doch schon ein bisschen passiert, oder?
Also wenn ich im Lidl stehe, dann kaufe ich die Milch ja nicht, weil ich den Dieter Schwarz so toll finde. So, sondern dann kaufe ich die Milch, weil sie einfach den besten Preis für mich oder keine Ahnung, dann Bio ist.
Aber wenn du Liverpool anguckst, guckst du ja auch nicht nur, weil du Flo Wirtz vielleicht
so. Man guckt Fußball nur wegen den Spielern.
Ja, oder den Emotionen, keine Ahnung. Also ich würde jetzt sagen, als Stuttgart-Fan, ich habe jetzt keinen absoluten, also so einen absoluten Favorite. Klar, da gibt es halt die einfach sympathisch sind. Und nur um damals auch nochmal einen Punkt zu machen, weil das wollte ich gerade eigentlich sagen, als ich von dir unterbrochen wurde.
Entschuldigung.
Ich halte es wie Woltemade, der hat ja auch mal gesagt, ey, ich gucke lieber ein Drittligaspiel als jetzt ein Premier League Spiel oder so. Warum? Weil es halt irgendwie zu weit weg ist und ich identifiziere mich mittlerweile auch. Ich gucke selten Premier League, das war früher meine Lieblingsliga, wirklich war absoluter so Arsenal, als Thierry Henry da gespielt hat und keine Ahnung, Steven Gerrard, ich fand das immer geil. Ich fand, das war für mich immer sowas, was so einen gewissen Flair hatte. Total. Aber das hat sich ein bisschen geändert, muss ich sagen, über die letzten Jahre. Auch, dass viele Investoren dann da reingegangen sind. Die ganzen TV-Gelder da ja auch nochmal einen großen Aspekt irgendwie gemacht haben. Und ey, ganz ehrlich, also ich bin wirklich ehrlich mit dir. Ich gucke lieber zweite und dritte Liga mittlerweile, als dann irgendwie die Highlights von einem Premier League-Spiel. Es sei denn, es ist halt natürlich sowas, was irgendwie so ein bisschen Historie hat.
Das ehrt dich ja auch sehr. Und das glaube ich dir auch. Nur das ist nicht der Punkt, weswegen die Gehälter mittlerweile bei dem Flo Wirtz etc. in diesen Dimensionen geschehen. Sondern die Gehälter gehen so hoch, weil du es angesprochen hast, weil Investoren sagen so, ich will jetzt einfach mit meiner Firma Fußballclub XY unterstützen. Entweder damit ich Spaß an der Freude habe, weil ich mit Öl Milliarden verdient habe oder weil ich vielleicht mein Firmenimage damit aufpeppeln will und so weiter und so fort. So.
Oder sie sehen es als Investition und dann entscheiden ja sehr wohl du und ich, als was schauen wir zu, wem schenken wir unsere Aufmerksamkeit, dadurch wie profitabel ein Club sein kann, mit Werbung, Sponsor, allem drum und dran.
Genau, aber deswegen sage ich ja auch, es ist für mich ja durchaus legitim, wenn es eine Gehaltsobergrenze gäbe beispielsweise von 10 oder 15 Millionen Euro, aber mal die dann in irgendeiner Form kommunizieren und sagen, guck mal, das ist gerade der Wert, den wir einem absoluten Topstar im Fußballbereich gewähren. Das ist absolut immer noch utopisch, ja, wenn jemand 15 Millionen Euro im Jahr verdient. Aber ich fände es einfach cool, wenn es einen Impuls gäbe, so nach dem Motto, hey, wir haben erkannt, dass das hier ausufert, dass dieses System immer riesiger wird und am Ende wahrscheinlich in 10, 20 Jahren wir von einem Fußballer sprechen, der 60, 70 Millionen Euro verdient, ja, und wir dann einfach so, da sind wir jetzt schon, aber wir einfach das Ganze nichts mehr zu tun hat mit dem Fußball, den es halt irgendwann mal gab. Und wie gesagt, ich bin wie du, zu viel Regulierung finde ich auch nicht gut, aber das ist so mein Gefühl gewesen. Ich fand, wie gesagt, Ablösesummen sind in Ordnung, die spiegeln den Markt, ja, aber ich finde, an die Gehälter, muss man ran.
In der Theorie absolut machbar, aber in der Praxis nicht umsetzbar, finde ich, weil der Marktwert definiert ja, was einem Verein dem anderen Verein zahlt, aber du brauchst ja einen Anreiz auch für den Spieler, zu dir als Verein zu kommen, weil
ja,
sonst...
voll. Und das ist ja auch das, wo ich in meiner Argumentation nicht weiterkomme, weil am Ende genau das, was du sagst, am Ende kommt dann der andere Verein, der es eben zahlt.
Genau, ja? Und moralisch gesehen, aber natürlich bin ich voll bei dir, es ist halt absurd, aber es wird nicht funktionieren, irgendeine Obergrenze oder so zu machen.
Perfekt. So, wir eilen dem Ende entgegen, Manuel. Was darf niemals fehlen? Am Ende einer Mitten im Lärmfolge die Frage der Woche.
Und dazu muss man ja sagen, ich war mir sehr, sehr unsicher mit der Frage der Woche und hab dich davor auch schon angesprochen, ob
stimmt,
die okay für dich ist.
Ja.
Weil ich mich auch erstmal ertappt habe, muss ich sagen, ich fand die Frage cool.
Wobei,
aber
das,
mir
das,
ist nichts,
das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie was Peinliches oder
wir können's ja
einfach
ganz,
nur schwer zu beantworten, so finde ich.
Wir bringen es auf den Punkt, die Frage der Woche. Wann hast du das letzte Mal was Neues ausprobiert und wann war das? Oder was war das?
Genau, eine Frage, die ziemlich unspektakulär daherkommt, aber ich habe jetzt, also Manu hat es irgendwie so 30 Sekunden, bevor wir wieder Aufzeichnung gestartet haben, gesagt. Dann habe ich gesagt, boah, spontan fällt mir da gar nichts ein. Und jetzt habe ich auch nochmal immer mal wieder kurz überlegt und die Wahrheit ist wirklich, mir fällt nichts ein. Also klar, es gibt mit den Kids immer mal wieder Momente, wo man dann auch selber mal wieder was lernt oder was Neues macht und so weiter. Aber das ist ja nicht das, was du meinst. Es geht ja wirklich um die persönlichen Momente von uns.
Schlittschuh fahren, Flöte spielen,
ja,
keine Ahnung.
Und ich würde mal sagen, mir fällt da gerade wirklich nichts ein, was jetzt so irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren, was es da gab. Und vielleicht ist auch das gerade irgendwie so die Erkenntnis. Aber das ist ja eigentlich was Tragisches, aber ich glaube, es geht vielen so. Also ich würde behaupten, vielen, die uns gerade zuhören, ist in den letzten 20, 30 Sekunden, wenn sie es jetzt gerade mal auf sich beziehen, nichts eingefallen.
Das
was hast denn du parat?
Ich habe tatsächlich was parat. Ich habe am Wochenende das erste Mal in meinem Leben einen Zaun komplett gesetzt, also von den Pfosten bis hin zu den Zaunelementen.
Uiuiui. Ja, aber dann ist ja klar, genau, also so, meistens dann handwerkliche Sachen.
Ich wollte gerade sagen, also im meisten ist es so, dass ich durch die Hausrenovierung halt dann irgendwann gedacht habe, komm, probier es einfach mal aus. Und das sind so Sachen, wie dann halt, keine Ahnung, Steckdosen anschließen, Kabel ziehen, jetzt halt den Zaun legen, ein Fenster zu mauern. Also so handwerkliche Dinge, muss ich auch ehrlich sagen, wo ich mich früher halt weniger stark oder als versiert gesehen hätte. Aber ich lieb's, muss ich sagen, mich da weiterzuentwickeln. Und würde das Thema tatsächlich auch gerne mitnehmen, so ein bisschen, muss ein Mann eigentlich handwerklich begabt sein? Was ist die Rolle von einem modernen Mann? Ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Thema für eine Sonderedition.
Als Jahr bin ich verloren.
Ja, können wir ja nächstes Mal ein bisschen diskutieren, so was das vielleicht macht und was da vielleicht auch gesellschaftlich von außen für einen Druck kommt. Wie gesagt, bei mir war es der Zaun. Ich fand es gigantisch, muss aber auch ehrlich sein, dass ich das ohne Unterstützung von einem Freund wahrscheinlich nicht so gut gemacht hätte. Also da merkt man ja schon, wie die Planung und so eine Schnur spannen, abmessen, Werkzeug, das man braucht etc. Da war ich schon sehr, sehr froh, dass mir da geholfen wurde. Und ja, lasst uns gerne auch wissen, was ihr denn, also wenn euch was einfällt, was ihr als Neues in letzter Zeit mal ausprobiert oder gemacht habt und wann das war, beziehungsweise was es war.
Die Ausgangsfrage war ja, glaube ich, ein bisschen anders. Die war ja so, was hast du neu?
Wann hast du das letzte Mal was Neues ausprobiert?
Ja, genau.
Und was war das?
Ja, ist schon spannend, weil ich meine, deswegen machen wir auch irgendwo diesen Podcast, weil wir irgendwann mal gesagt haben, Wir sind zwischen 30 und 40 mitten im Lärm.
Dann das war der Podcast das Letzte, was du als Neues ausprobiert hast.
Ja, natürlich. Ja. Ah, oh Gott. Ja, ist aber selbstverständlich. Ja, klar. Ja, aber, ja, genau richtig. Aber ne, das bestätigt mich ja auch so ein bisschen in dem Gedanken, den ich irgendwann schon mal hier formuliert habe, dass wir halt einfach in dieser Lebensphase, in der wir gerade sind und mit, in der sich hundertprozentig auch viele Hörerinnen und Hörer befinden, Hashtag oder Stichwort mitten im Lärm, weil einfach gerade so viel los ist. Ne, man hat immer das Gefühl, ja, man ist gerade irgendwie mittendrin statt nur dabei. Es ist immer irgendwie Trubel, sodass man oftmals vergisst, auf diesen kindlichen Instinkt zurückzugreifen oder zu hören und zu sagen, hey, ich habe da was ganz Neues gesehen, das interessiert mich.
Ja.
Ich würde mich gerne einfach mal ein bisschen damit beschäftigen. Ja, also das mitzunehmen ist jetzt irgendwie so mein Ding für heute.
Bewusster das Ganze und vielleicht auch.
Ich würde mir vornehmen für die nächste Folge, dass ich dir entweder sag, was ich schon Neues für mich jetzt entdeckt habe oder was ich mir vorgenommen habe, Neues zu machen, weil ich glaube, so ein Impuls tut gut. Also ja. Vielen Dank dafür.
Definitiv, Lukas, schöne Worte für den Abschluss der Folge. Ich bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch. Ich würde sagen, wir belassen es für heute genau dabei. Ich finde es einen sehr, sehr runden Abschluss. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei dir fürs Gespräch und sag, wir sind raus und bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte gehören heute dir.
Wie so oft, auch wenn du meistens die Abmoderation machst, habe ich noch irgendwas, das ich hinterherwerfen will. Denn ich habe ja eingangs gesagt, dass Manuel schon so halb quer auf dem Bett liegt und dachte eigentlich, dass sich dieser Zustand jetzt nicht mehr weiter verändern kann, weil er schon so gemütlich liegt. Aber er liegt jetzt mittlerweile wirklich nahezu flach auf dem Bett. Man sieht dir die Entspannung an. Von daher habe auch ich wieder was gelernt. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Das ist immer voll wichtig zu beschreiben, ob ich meinen Fuß baumel,
ja,
ob ich liege.
Ja, nee, finde ich gut. Ja, du verstehst ja aber meine Perspektive. Ja, ja. Ja, das ist so ein kontinuierlicher Prozess, ja, von über einer Stunde, wie dein Kopf sich so langsam immer mehr nach rechts.
Ich habe ja in der ersten Folge erwähnt, dass du ein Beobachter bist, der seine Erkenntnisse gern formuliert und teilt. Von dem her passt es doch. Wir sind raus, ihr Lieben. Freuen uns und bedanken uns fürs Zuhören. Bis dann. Peace out.
Mitten im Lärm aus Frankfurt City. Heute vielen Dank. Ciao, ciao, ciao.